Eine neue Folge von deinem Lieblingspodcast Docs Go Swiss. Hier darfst du zuhören, wenn du als Arzt oder Ärztin in die Schweiz auswandern möchtest oder gerade neu in die Schweiz gekommen bist. Ich begrüße dich als Host dieses Podcasts. Ich bin Martin Werner und heute habe ich wieder einen spannenden Gast, einen Facharzt der Anästhesie, der in der Schweiz 3 Jahre Erfahrungen sammeln durfte, momentan als leitender Arzt in der Anästhesie, in der Notfallmedizin unterwegs ist und mit dir die Erfahrungen teilt. Was hat er in den 3 Jahren erlebt? Was würde er wieder so machen? Was würde er anders machen? Wie hat er die Schweiz wahrgenommen? Und das ist also eine Folge aus dem wahren Ärzteleben. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, Piotr Häkel, in dieser Folge von Docs Go Swiss.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Martin.
Piotr, nimm uns doch mal kurz mit. Wo kommst du her? Wie bist du zu dem Arzt geworden, der du heute bist?
Also prinzipiell komme ich eher aus der Ecke Rettungsdienst, Sanitätsdienst. Ich bin langjähriges Mitglied beim Bayerischen Roten Kreuz, BRK, dem Landesverband in Bayern des Deutschen Roten Kreuzes, und habe da meine ersten Kontakte mit der Medizin gehabt. Hatte mich auch nach dem Abitur dann entschieden, eben Medizin zu studieren. Habe das Ganze 1 Jahr lang in Polen, dann 5 Jahre in Ulm und mein praktisches Jahr dann in Regensburg vollendet und bin dann eben von der Universität Regensburg nach dem Staatsexamen ins Klinikum Weiden, hatte da 1 Jahr lang Unfallchirurgie gemacht und habe mich dann nach dem Jahr entschieden, in die Anästhesie zu wechseln. Das ist dann in Nürnberg im städtischen Klinikum gewesen, größter Maximalversorger in Europa mit 2200 Betten auf 2 Standorte verteilt und durfte da meine Weiterbildung im Endeffekt beenden. Und während dieser Weiterbildung, das war im dritten Weiterbildungsjahr müsste das gewesen sein, ich müsste nochmal genau nachgucken, da hatte ich dann die ersten Kontakte, und zwar tatsächlich ganz klassisch über einen Headhunter, der mich angeschrieben hatte. Die E-Mail habe ich leider nicht mehr, sonst wüsste ich noch den Namen, musste ich mich ja ganz offiziell bedanken, weil es eine tolle Zeit war. Der hatte mich dann gefragt, ob ich Interesse habe, aufgrund meines Profils auf LinkedIn, wo er da gesehen hat, dass ich den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns als Honorarkraft im Endeffekt mache, hat er mich eben gefragt, ob ich mir sowas vorstellen könnte, in der Schweiz zu tun. Und ich habe es mir angehört. Er hat gesagt, er würde den Kontakt herstellen. Das hat er dann auch gemacht. Dann hat mich der Jan Römer, der CMO von SOS Ärzte zu seiner Zeit, hat mich dann eingeladen nach Zürich. Im Endeffekt ein tatsächliches Vorstellungsgespräch, eine Hospitation. Da habe ich mir das angeguckt und ich war schon beeindruckt damals, wie strukturiert, digitalisiert und kollegial, also gerade der respektvolle Umgang, das aufgebaut war. Das war Wahnsinn. Also für die damalige Zeit mit iPhones eine Einsatzleitsoftware als App zu haben, in der man auch dann sofort digital seine Doku machen konnte und Einsatzzeiten erfasst wurden, dadurch auch die Statistik fürs Backoffice dann dementsprechend auch gleich durchgeführt wurde. Das war zu der Zeit, war das undenkbar in Deutschland. Also da waren die uns damals schon meilenweit voraus. Und das war mein erster Kontakt tatsächlich mit der Schweiz dann.
Also wenn du sagst, in der Zeit damals, du warst Anfang 2016 bis Ende 2018 in der Schweiz, nimm uns doch nochmal mit, SOS Zürich wird jetzt nicht jeder kennen. Was ist das für eine Organisation? Was haben die für einen Auftrag? Und wie bist du dazugekommen, obwohl du noch quasi in Deutschland ja deine Weiterbildung gemacht hast? Also wie ist da so die Arbeitskonstellation gewesen?
Also damals war ich schon als Vertretungsarzt im Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst in Bayern tätig und in Deutschland war die Voraussetzung, dass man mindestens 24 Monate in der patientennahen Versorgung als Assistenzarzt tätig sein musste, damit man da so einen Honorarvertrag, eben einen Kooperationsvertrag unterzeichnen durfte. Und dann überhaupt tatsächlich am Patienten arbeiten zu dürfen. Das war damals, als ich mich mit Herrn Römer unterhalten habe, als er mich da eingeladen hatte, war es tatsächlich so, dass er gesagt hat, das ist kein Problem zu dem Zeitpunkt, wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat. Er hat natürlich schon darauf geachtet, dass er keine Frischlinge direkt von der Uni nimmt, sondern dass er schon Mitarbeiter hat, die halt zumindest am Patientenbett schon mal gearbeitet haben, eine gewisse Zeit. Wie lange genau, kann ich jetzt tatsächlich leider nicht mehr mich erinnern. Er hat aber dann, wie gesagt, musste nicht zwangsläufig 10 Jahre Berufserfahrung haben, das nicht. Die fachliche Verantwortung im Endeffekt, also als Hintergrundansprechpartner, war sowieso immer der einsatzleitende Arzt, also der Schichtführer im Endeffekt. Und das musste immer ein Facharzt sein. Der war auch immer der Ansprechpartner für die Kollegen, die bei SOS Ärzte gearbeitet haben. Was ist SOS Ärzte genau? Wer das deutsche System kennt mit den kassenärztlichen Vereinigungen und ihren Vertretungsdiensten, der weiß, dass es für unser zweigliedriges Versicherungssystem, also die privaten und die gesetzlichen Versicherten, im Endeffekt einen hauptsächlichen Bereitschaftsdienst gibt, der zu den Unzeiten, so steht es ja auch tatsächlich in den Vorgaben, die Unzeiten besagen Nachtdienst, Feiertag und Wochenende, dass der zur Verfügung steht, um Hausbesuche durchzuführen. In Deutschland gibt es außer im Ballungsraum Frankfurt und vielleicht noch in Berlin eigentlich fast keinerlei private Anbieter, die solche Hausbesuche als Privatleistung anbieten. Also in Nürnberg hat mal versucht, einer sich zu etablieren, hat nicht so ganz funktioniert. Das läuft eigentlich alles über die Kassenärztliche Vereinigung. Und in der Schweiz ist es genau andersherum. Da ist dieser Hausbesuchsdienst komplett liberalisiert, weil es ja gar keine zweigleisige Spur gibt bei den Versicherungen. Das heißt, da herrscht freier Wettbewerb. Da darf jeder im Endeffekt so etwas anbieten im Kanton, wenn er die Voraussetzungen dafür erfüllt. Und es gibt auch Einzelkämpfer, selbst im Kanton Zürich gibt es dann halt Praxen, die das alleine machen, die sich beteiligen an diesen Diensten und die damals über die damalige TARMED im Endeffekt abgerechnet haben, die Rechnung haben die Patienten bekommen, haben es dann eingereicht, also so wie man es aus der Schweiz kennt, was in Deutschland ja nur bei den Privatversicherten passiert, dass sie eine Rechnung bekommen und das einreichen. Und daher kann man das System nicht so wirklich gut vergleichen, weil der Schweizer Markt bei den Hausbesuchen sehr liberalisiert ist, viele Anbieter oder auch Möglichkeit, dass es viele Anbieter gibt. Und in Deutschland ist es eigentlich ein Hauptanbieter, der tatsächlich auch einen gesetzlichen Auftrag hat, zu den Nicht-Sprechstundenzeiten diese Hausbesuche anzubieten. Und SOS Ärzte wurde geführt vom Jan und vom Amadio, zwei sehr geschätzte Kollegen, die das super gemacht haben. Der Amadeo als CEO, der Jan Römer als CMO und die sind auch tatsächlich selber noch, haben die Dienste gemacht. Ne? Also die sind auch als Schichtleiter, haben die tatsächlich sich das nicht nehmen lassen, den Kontakt zu ihren Mitarbeitern da abreißen zu lassen, sondern die haben auch ihre Schichten gemacht, was mich natürlich sehr beeindruckt hat, weil es waren gar nicht so wenige Mitarbeiter und auch gar nicht so wenige angestellte Ärzte, aber die waren mit dabei.
Und wie muss man sich das so praktisch vorstellen? Das heißt, du hast deine normale Weiterbildung in Deutschland gemacht und konntest dann sagen, hey, das Wochenende zu dem Feiertag bin ich bereit und du bist dann noch praktisch gependelt. Wie war das einfach so ein bisschen für dich organisiert? Wie ist das aufgebaut?
Ich hatte, als ich das begonnen hatte, war ich in der Rotation in meiner Weiterbildung auf der Schwerstbrandverletzten Intensivstation im Klinikum Nürnberg. Das war am Campus Süd. Und durch dieses Wechselschichtsystem hat man relativ viel frei gehabt, weil die Schichtblöcke natürlich, also die Dienstplaner waren da tatsächlich sehr, sehr gut. Die haben solche Schichtkonstellationen hinbekommen, dass man auch mal 5 bis 7 Tage am Stück frei hatte. Schon allein aufgrund der ganzen Wechselschichten. Und damals hatte ich noch keine Kinder. War aber schon verheiratet und habe halt das mit meiner Frau dann besprochen, ein bisschen gute Verdienstmöglichkeit nebenbei, ob das dann was wäre. Sie hat es dann mitgetragen, weil wenn sie es von Anfang an gesagt hätte, nee, das ist nichts, dann hätte ich das auch gelassen. Und es war klar, ich mache das einmal im Monat. Das sind 5 bis 6 Tage oder eigentlich immer Nächte, weil ich habe relativ viel Nachtdienst in der Schweiz dann gemacht. Es sind 5 bis 6 Nächte, die ich dort bin, in Zürich. Ich bekomme von SOS Ärzte eine Dienstwohnung. Man bekommt ein Dienstfahrzeug für die Schicht, ein Diensttelefon, um erreichbar zu sein. Ich habe immer scherzhaft gesagt, das Einzige, was ich mitbringen musste bei SOS Ärzte, ist mich. Ich habe sogar ein Stethoskop von Littmann und einen Stift bekommen. Also ich musste gar nichts mitbringen, außer mir selbst. Das ist auch etwas, was ein großer Unterschied zum deutschen System ist. Egal wo man, ob man bei einem Arbeitgeber als Angestellter oder freiberuflich als Honorarkraft oder komplett als Selbstständiger mit Praxis unterwegs ist, da muss man relativ viel selber mitbringen. Und dahingehend war das schon mal beeindruckend. Und ich bin dann gependelt. Es gab zu der Zeit immer täglich einen Flug von Nürnberg nach Zürich und zurück. Und leider jetzt nicht mehr.
Also du hattest den Flug, du konntest also gut pendeln. Deine Frau war damals d'accord. Und du hast jetzt schon so ein paar Mal anklingen lassen, dass dich Dinge überrascht haben, wie du musst dich nur selber mitbringen. Die IT war schon für damals vor gut 10 Jahren anders. Was hat dich denn so im Alltag, im medizinischen Alltag positiv überrascht, wo du gesagt hast, oh, das war jetzt aber auf jeden Fall besser, wie es bisher gewohnt war?
Also der respektvolle Umgang zwischen den Berufsgruppen, dass man eben auch als Bereitschaftsarzt nicht irgendwie abwertend angeguckt wurde, schau, das ist bloß der Taxidoktor, ne? Dass man immer offenes Gehör gefunden hat. Speziell muss ich jetzt eine Lanze brechen beim USZ, weil ganz viele immer geschimpft haben über das Unispital Zürich, die Notaufnahme, weil eben so viele deutsche Kollegen da arbeiten und die halt ihre pumpige Art da so ein bisschen zum Vorschein gebracht haben. Vielleicht bin ich da einfach tatsächlich, weil ich eben kein Schweizer bin und da weniger Gefühl für diese Nuancen, diese kommunikativen habe, bin ich da ein bisschen wahrscheinlich unempfindlicher. Und das ist mir nicht so aufgefallen. Ein Kollege hat mir das dann aber, um das ganz kurz auszuführen, ein iranischstämmiger Schweizer, ist jetzt Zahnarzt in Zürich, der hat damals auch bei SOS Ärzte, aber der hat mir das erklärt, weil er ja auch Migrant ist und wir beide so ziemlich ähnlich von der Wellenlänge her waren. Und der hat mir das dann erklärt, ja, wenn du zum Beispiel als Deutscher sagst, pass mal auf, ich will dir mal kurz was erklären, dann geht der Schweizer schon in Hab-Acht-Stellung, weil pass mal auf oder gib mal Obacht, so eine ganz krasse Ansage ist. Das war mir nie bewusst. Ja? Und das haben zum Beispiel die deutschen Kollegen im USZ halt hin und wieder mal, ist ihnen das rausgerutscht. Ich muss tatsächlich leider, auch wenn man sich vielleicht unbeliebt macht bei den Schweizer Kollegen, muss eine Lanze brechen, ich fand es nicht so schlimm. Aber das ist, wie gesagt, Mentalitätsfrage und ich will das auch nicht verurteilen. Mir ist es nur aufgefallen, dass eben sehr respektvoller Umgang war. Gleiches gilt für die Einsatzzentrale Sanität, also die 144. Die waren immer absolut kooperativ und hilfreich, was auch sehr gut funktioniert hat bei der Zusammenarbeit mit der Polizei, mit der Stapo, also Stapo Zürich. Da waren wir eigentlich sehr häufig. Überhaupt mit den ganzen Playern, das war ganz anderes Miteinander. Mag vielleicht sein, dass es oberflächlich so war und dann, wenn man halt nicht mehr da war, dass dann halt doch kritische Äußerungen kamen, aber die haben einen nie spüren lassen, dass irgendwas negativ wäre.
Ja, das finde ich total spannend. Also du warst ja lang genug da. Man könnte ja jetzt sagen, ja, du bist immer mal nur für 5 Tage im Monat da gewesen, um es nicht zu spüren, aber du warst ja 3 Jahre in dem System. Also du hast da auch schon ein Gespür entwickelt. Du hast das jetzt vom USZ gesagt, ja, die deutschen pumpigen Kollegen. Also du persönlich hast das nie erlebt, dass du irgendwie als deutscher Arzt in der Schweiz behandelt wurde, dass das anders mit dir umgegangen wurde, vielleicht auch Patienten erstmal irritiert waren, weil du den Dialekt nicht sprechen konntest. Oder gab es auch mal so Situationen, wo du gesagt hast, naja, das war jetzt aber schon irgendwie, das konnte ich nicht so richtig fassen. Hier läuft es doch irgendwie kommunikativ vielleicht anders ab.
Ja, das war tatsächlich mit einer betrunkenen polnischstämmigen Schweizer Patientin, die dann auf polnisches Schimpfen angefangen hat, bösartige Schimpfworte in der Zelle losgelassen hat, weil die bei der Stapo, aus welchem Grund auch immer, dann eben inhaftiert war. Die hat dann erstens festgestellt anhand meines Dialekts, dass ich eben nicht aus der Schweiz komme, hat mich schon mal als Nazi beschimpft. Einfach so, aber die war betrunken. Ne? Also ist keine Entschuldigung, dass sie es gemacht hat, nur eine Klarstellung, warum die Hemmschwelle niedriger war. Und als ich ihr dann auf Polnisch geantwortet habe und ihr klar gemacht habe, was jetzt Phase ist und wer ich bin und was meine Aufgabe ist, dann war sie auf einmal relativ ruhig und ist dann explodiert und hat weiter auf Polnisch mich beschimpft und alle anderen beschimpft. Es hat so ein bisschen bremsend gewirkt, aber dann ist natürlich wieder das emotional durchgeschossen, aufgrund eben der niedrigeren Hemmschwelle durch den Substanzmissbrauch. Das war das Einzige tatsächlich, wo ich mich so, ja, nicht diskriminiert, aber halt, okay, das ist so, ne, komischer Deutscher. Ne?
Gut, aber es hätte jetzt wahrscheinlich in Deutschland auch passieren können.
Richtig, absolut, genau. Um Gottes Willen, das will ich jetzt nicht von der Schweiz abhängig machen, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe eher positive Erfahrungen gehabt, aber das weiß ich nicht, ob das vielleicht auch einfach an meiner mangelnden Perzeption für so Zwischentöne liegt, weil ich dann ganz klar gesagt habe, wenn ein Schweizer mich gefragt hat, ist das okay, wenn ich Dialekt schwätze? Verstehen Sie mich dann? Und ich dann den meisten geantwortet habe, der Patienten oder auch der Kollegen oder sonstigen Gesprächspartner, wenn ich dann gesagt habe, solange Sie meinen fränkischen Dialekt verstehen, ist alles in Ordnung. Und dann waren die erleichtert, weil die durften dann einfach ihr Schweizerdeutsch weiter schwätzen und ich habe einfach meinen Dialekt dann eben, ja, ich habe es dann auch locker gelassen und habe nicht mehr darauf geachtet, mich im Hochdeutschen zu verbeißen. Und man hat sich verstanden. Die haben mich verstanden, ich habe die verstanden. Natürlich habe ich auch 3-4 Wochen gebraucht, bis ich so wirklich dann das Schweizerdeutsch, zumindest aus dem Kontext her, verstehen konnte. Bei gewissen Worten muss man natürlich nachfragen. Das ist einfach so. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn ich da nachfrage.
Ja, ich meine, ich glaube, du hattest den Vorteil, wenn du auch nicht im Hochdeutsch gesprochen hast, dann mussten sie vielleicht auch ein bisschen nachdenken. Es hat aber mit Sicherheit euch beide entlastet und das sieht man ja auch bei den Schweizern.
Ja.
Das Hochdeutsch ist nicht ihre Muttersprache. Und wenn sie dann vielleicht auch noch in der Stresssituation, Arzt, Krankheit, was auch immer, dann spricht man halt einfach lieber so, halt wie die Schnauze gewachsen ist und nicht noch überlegen muss. Entspannt für wahrscheinlich beide Seiten extrem so die Situation. Gab es aber irgendwas, wo du hast jetzt sehr wertschätzend gesprochen, Kollegen wertschätzend, fachlich gut ausgestattet, untereinander gut ausgestattet, respektvoller Umgang, sehr positiv für dich. Gab es irgendwas in der Schweiz? Ich meine, es hört ja jetzt keiner zu, wo du gesagt hast, das war aber nervig. Muss jetzt auch nicht im medizinischen Kontext, kann auch am Flughafen gewesen sein, gesagt, das verstehe ich nicht, das sind die Schweizer komplett anders unterwegs.
Ja, boah. Ich meine, die Preise. 18 Schweizer Franken damals für einen Döner am Flughafen, da habe ich gedacht, mich tritt ein Pferd. Aber hat sich relativiert, weil man ja gesehen hat, was man damals verdient hat. Und da habe ich mir dann schon angewöhnt zu rechnen, wie viel Arbeitsminuten muss ich aufbringen, um mir Essen gehen zum Beispiel leisten zu können für 2 Personen. Das war halt in der Schweiz waren das 1 Stunde, in Deutschland waren es zu damaliger Zeit 3,5 Stunden Arbeit. Ja. Hat sich dann relativiert. Ja. Ne? Aber im ersten Moment war es schon so, wow, ey Leute, 18 Stutz für einen Döner? Was stimmt denn mit euch nicht? Ja? Aber relativiert sich natürlich, wenn man das große Bild betrachtet. Was in der Schweiz, gut, ich meine, ich habe halt Kanton Zürich kennengelernt und da kann man jetzt nicht auf die gesamte Schweiz drauf schließen, weil die Kantone auch schon untereinander äußerst unterschiedlich sind. Was für mich schwierig war, für mich persönlich, wenn ich irgendwie mit jemandem Kontakt hatte, der eben nur Französisch gesprochen hat, eine der 3 Amtssprachen. Italienisch versteht man halt irgendwie aus dem Kontext, wenn man Latein hatte und ab und zu halt mal irgendwie mit Italien Kontakt hatte, kann man es aus Gott sagen. Französisch ist für mich äußerst schwierig, das aufzuschnappen, auch wenn ich jetzt sprachlich nicht zwingend unbegabt bin, aber da tue ich mich schwer. Vor allem, wenn sie dann auch noch schnell sprechen, dann wird es schwierig. Und das war dann für mich eine Herausforderung. Also, dass wenn man tatsächlich mit jemandem zu tun hatte, als Patient oder als Kollegen, der wirklich nur die eine Amtssprache, genauso wie ich habe ja in dem Moment auch nur die eine Amtssprache gesprochen, dann kann man schon in Schwierigkeiten geraten, kommunikativ.
Da muss ich nachfragen. Das geht den Schweizern aber auch so.
Genau.
Also
ach so, okay.
Formal gesehen, wir denken ja immer, die Schweizer können mindestens 2 oder 3 der Amtssprachen. De facto ist es aber oft so, dass die dann untereinander Englisch sprechen. Also das nur mal, um zu relativieren.
Echt?
Ich glaube, da ging, ja, ich habe das oft erlebt.
Okay.
Ich habe das oft erlebt, dass die lernen das zwar jeweils in der Schule, aber das ist wie mit dem Hochdeutsch. Das kommt auf den Freundes- und Familienkreis drauf an. Und wenn es wenig gesprochen wird, haben die genauso eine Abneigung, das Französisch, Italienisch oder das Deutsch zu sprechen. Also da ging es nicht nur dir so, das geht den untereinander auch manchmal so. Und wo du sagst jetzt 18 Stutz, also 18 Franken für einen Döner. Mir ging das neulich so, ich war mit der Familie in Deutschland, da habe ich gedacht, 4 Euro für ein Espresso?
Oh,
das
ja.
Zahle ich doch in der Schweiz, aber die haben doch nicht die Löhne wie in der Schweiz.
Ja,
also es geht auch andersrum.
Genau. Ja, ja, ja. Also das will ich gar nicht relativieren. Das hat sich jetzt in Deutschland massiv nach oben entwickelt. Ich kann ja nur aus der Perspektive von damals berichten. Das ist ja jetzt, muss man sagen, ist wirklich schon wieder 10 Jahre her. Aber nichtsdestotrotz, was die Mentalität angeht, da hat sich meiner Einschätzung nach nicht wirklich viel geändert.
Nee, die ändert sich nicht so schnell. Nee, nee.
Genau.
Das bleibt relativ gleich.
Was mir halt negativ aufgefallen ist, ist, wie unfassbar streng die Behörden beim Falschparken sind. Also was ich da, ich bin ja, wir hatten ja Einsatzfahrzeuge und hatten eine Ausnahmegenehmigung, dass wir halt ein Park oder halt, nee, Parkverboten durften wir uns hinstellen während des Einsatzes, hatten wir eine Ausnahmegenehmigung. Aber wenn ich dann das beobachte, wenn ich mal einen kurzen Moment Zeit hatte und mir so ein bisschen das beobachten konnte, das Stadtbild, die waren da schon flott, ne? Also die Ordnungsbehörden waren da flott mit Tickets, mit Strafzetteln. Und
Ordnung muss sein in der Schweiz und die wird auch durchgesetzt.
Das
und
ist,
nicht nur von den Ordnungsbehörden.
Das Prinzip will ich nicht negativ darstellen. Ich fand es bloß erschreckend, wie schnell und wie deutlich die das durchsetzen, vor allem in ihren Summen.
Das kommt noch dazu. Das
ja,
ist
ich
sehr
hatte,
teuer.
Ich hatte tatsächlich fast eine Panikattacke, als ich in Zürich an einer Kreuzung stand. Da war eine Ampel, die hat rot nach geradeaus gehabt und eine zweite Ampel an dieser Kreuzung rot nach rechts abbiegend. Und ich stand auf der Rechtsabbiegerspur und die Ampel schaltet auf grün, ich fahre los und biege rechts ab. Und es löst der Blitzer aus. Der feste Blitzer. Und ich so, ich war doch jetzt nicht schnell. Und ich hatte doch grün. Und habe gleich ganz panisch den Chef angerufen und gesagt, da hat ein Blitzer ausgelöst. Ich weiß nicht, ob es mich erwischt hat, aber falls was kommt, dass du schon mal Bescheid weißt. Ne? Also einen Chef vorher Bescheid geben, dass er nicht unerwartet getroffen wird. Und dann sagt er, wo war denn das, an welcher Kreuzung? Weil der Jan Römer, das war der damalige Hauptansprechpartner für uns im Einsatzdienst, und der hat gefragt, welche Kreuzung war das? Und ich habe ihm das erklärt, sagte, da bist du nicht der Erste. Und ich so, warum? Sagt er, weil die Rechtsabbiegerampel noch rot war. Ich so, nee. Sagt er, doch. Das sieht für dich so aus, weil du mit diesem Auto, wenn du an der Haltelinie stehst, siehst du die Rechtsabbiegerampel nicht voll. Und du nimmst nur die Gradausampel wahr. Genau. Und die war grün. Und biegst rechts ab.
Aber
dann
kam
löst
der
Blitz aus. Ich weiß es nicht.
Na gut.
Ja,
aber
ich weiß es nicht.
Teuer. Wenn eine Rechnung kommt, ist es teuer. Ja.
Eben, ich hab dann natürlich in meiner Panik gleich geguckt, oh Gott, bei Google, was zahlt man da? Und puh.
Wird mit dem Salär verrechnet.
Oh ja, und da habe ich mir auch gedacht, so alter Schwede, also es ist schon knackig. Auch die Geschwindigkeitsmessungen, ich habe mir in der Schweiz, wir hatten Tempomaten in diesen kleinen Einsatzfahrzeugen, da hat man es nicht wie in Deutschland gemacht, dass man 10, 15 km/h schneller als erlaubt eingestellt hat, weil, wäre plus 20 Euro, ne? Ja. Wenn man da geblitzt wird. Nee, da habe ich 120 erlaubt auf der Autobahn nach Winterthur. 121 habe ich eingestellt, nicht mehr. Mhm. Weil ich gedacht habe, nee, Alter. Und die Stellen, an denen sie geblitzt haben, ne, die waren ja auch sehr spannend.
Gut, ja, das ist so. Ich habe auch in einer Podcast-Folge, in einer Solo-Folge von mir drüber erzählt, wie das bei uns hier in Kreuzlingen war. Wir hatten einen Flohmarkt, also wir haben Sachen verschenkt, haben die quasi auf die Straße gestellt und plötzlich klingelt bei uns die Haustür, kann man in der Solo-Folge nochmal nachhören, und da kommt die mobile Müllabfuhr. Da, die so die Kehrichteimer leeren und fragt, ob das mein Zeug ist. Ja, ja, ist mein Zeug. Und dann hat er mir erklärt, okay, das ist öffentliches Stadtbild. Sobald das außerhalb des dazugehörigen Parkplatzes vom Haus ist, es steht auf der Straße, das wäre illegale Müllentsorgung. Ich soll das jetzt wegräumen, sondern das wird sonst direkt gebüßt. Und dann habe ich es einfach die halben Meter nach hinten, also auf dem Parkplatz, dann war es in Ordnung. Und das hat was mit dem Stadtbild zu tun. Dieser, wir kennen die Schweiz als sauberen Ort. Ja, das hat einen Grund, da wird sich kontrolliert. Da kannst du nicht einfach einen Teppich neben die Kehricht stellen und hoffen, dass der mitgenommen wird. Nein, da kommt die Polizei und da wird recherchiert. Es wird teilweise im Müll recherchiert, wer illegale Sachen entsorgt hat in Zürich. Also da muss man wirklich aufpassen. Ist aber eben auch das, was man dann wieder positiv erlebt, wenn man in der Schweiz ist, dass sich jemand drum kümmert. Ne? Das ist die andere Seite.
Ja, absolut.
3 Jahre, Piotr, hat dann deine Frau gesagt, du, jetzt reicht's, das machst du nicht mehr. Hättest du in der Schweiz bleiben können oder was war dann letztlich der Grund zu sagen, du gehst wieder komplett, fokussierst dich weiter aus die Ausbildung oder hättest du noch irgendwie über die Kontakte, die du ja dann in der Schweiz hattest, sagen können, du machst die Ausbildung in der Schweiz weiter?
Also 2016 kam unser Sohn zur Welt und ich habe dann in den ersten 2 Jahren, als mein Sohn da war, das eben noch weitergeführt, habe dann aber gemerkt, ich verpasse zu viel. Das muss jeder für sich wissen, wie viel Zeit er für die Familie aufbringen möchte. Und ich habe das für mich nicht gesehen, dass ich das hinbekomme. Eben Vollzeit-Weiterbildung in der Anästhesie und dann noch nebenbei natürlich einen hochdotierten, sehr gut bezahlten Nebenjob in der Schweiz. Und natürlich, was man dazu sagen muss, ich bin ja trotzdem noch kassenärztlichen Bereitschaftsdienst in Deutschland auch noch gefahren und habe auch noch Notarztschichten gemacht, die ja auch in Bayern auf Freelancertum basieren. Also ich hatte relativ hohe Auslastung, was das Arbeiten angeht und habe dann gemerkt, dass da die Familie zu kurz kommt. Meine Frau hat mich das nie spüren lassen, definitiv nicht. Sie hat es, wenn sie es gestört hat, hat sie es exzellent maskieren können. Aber ich habe dann selber gemerkt, so nee, das geht so nicht. Ich verpasse zu viel, ich möchte das nicht. Und habe mich dann mit Jan Römer zusammengesetzt. Und der hat von vornherein gleich gesagt, das ist dein Leben, du entscheidest für dich. Ich unterstütze dich, egal wie du dich entscheidest. Und er hat dann auch gesagt, wenn du sagst, du wirst uns verlassen, bleibt dir auch eine Tür immer offen. Das heißt, wenn du dann irgendwann nach einer gewissen Zeit feststellst, hey, ich würde gerne wieder zurückkommen, darfst du das sehr gern tun. Und das hat mich auch beeindruckt. Weil was man aus Deutschland gewohnt ist, speziell im öffentlichen Dienst, wo ja doch die meisten von uns angestellten Ärzten arbeiten oder auch bei manchen privaten Klinikträgern oder MVZ-Trägern oder vielleicht auch Praxisinhabern, ist es so, dass es persönlich genommen wird, wenn man kündigt. Also man bezieht diese Menschen, die in den leitenden Positionen sitzen, beziehen das dann auf sich negativ nach dem Motto, der kann mich nicht leiden oder der ist blöd, ja, und lassen das einen spüren. Das hat Jan Römer überhaupt nicht gemacht, Amodio auch nicht. Also das war eher tatsächlich sogar noch wertschätzend im Nachhinein. Und das war auch was mich sehr positiv beeindruckt hat.
Und jetzt erstens, machst du kostenlos Werbung für sie. Also das zeigt ja, dass du wirklich eine gute Beziehung hast und
Ich habe es auch allen, die mich damals gefragt haben, ob ich denn völlig verrückt bin, das aufzugeben. Ich habe auch allen gesagt, beruflich gesehen gehe ich mit 2 weinenden Augen. Ne? Weil es war ein tolles Team. Es waren faire Vorgesetzte, die immer ein offenes Ohr hatten. Es war sehr gute Bezahlung und es war tolle Infrastruktur.
Hast viel gelernt, ja. Hast
genau,
viel
und ich kann auch sagen, 96% der Patienten waren absolut angenehm und dankbar. Mhm. Das kann ich, in Deutschland ist der Prozentsatz ein bisschen niedriger, gefühlt. Ne? Mhm. Ich habe jetzt keine Schlüsse dafür, das ist rein anekdotische Evidenz, aber das Gefühl in Deutschland, wenn man da seine Heilkunde ausübt, ist ein anderes als in der Schweiz gewesen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aktuell ist, weil ich jetzt aktuell keinen Kontakt habe, aber die Kontakte, die ich habe, die erzählen mir nicht, dass sich da irgendwas maßgeblich geändert hat. Aber das war dann, wie gesagt, der Grund, dass das familiäre Setting dann sich dahingehend, gut, in den 2 Jahren zwar nicht geändert hat, aber mich dann eben zum Nachdenken gebracht hat und ich mich dann entschieden habe, okay, dann breche ich die Zelte da ab, mache das nicht mehr, werde meine Weiterbildung fertig machen und mich dann eben dementsprechend orientieren, wie es weitergeht. Aber im Hinterkopf natürlich immer die Möglichkeit, hey, ich könnte ja auch tatsächlich zurückgehen. Und ich habe ja alle Urkunden, alles, was ich von der Mebico anerkannt bekommen habe, ich ja alles bei mir fertig. Das ist ja ohne Ablaufdatum. Das Einzige, was Ablaufdatum hat, ist das SG-Nord-Zertifikat für den Notarzt. Das verlängere ich aber trotzdem immer wieder. Ich bin auch weiterhin in der Schweizer Gesellschaft für Notfallmedizin immer noch Mitglied, was jetzt auch nicht wirklich günstig ist. Also wenn man sich die Mitgliedsbeiträge anschaut, die man in Deutschland zahlt und die man da zahlt, im Vergleich ist das schon deutlich. Aber ich habe mir gedacht, nee, also ich will zumindest die Möglichkeit haben, einen Fuß in der Tür zu haben. Man weiß nie, wie sich was entwickelt.
Kontakt behalten.
Genau, ja. Kontakt behalten, ja. Die Möglichkeit haben eben, hey, wir brechen jetzt nur als Beispiel, meine Frau und ich entscheiden uns für die Familie, ja, wir verkaufen hier alles und dann sind wir weg. Das kann ja passieren, wir wissen ja nicht, was sich in 5 bis 10 Jahren entwickelt. Ja? Dann habe ich zumindest schon mal was in der Hand. Also ein potenzieller Arbeitgeber braucht sich dann immer viel zu kümmern, braucht mich nicht viel zu unterstützen, sondern ich habe alles da, leg's hin und sag, was können wir machen? Ja. Wie wollen wir es anstellen?
Ja, und es macht in der Situation halt auch Sinn für dich, oder dass du sagst, beruflich mit 2 weinenden Augen, privat, ja, das war ja auch wahrscheinlich die Option, wo du am längsten von zu Hause weg warst. Du hast auswärts geschlafen, du konntest ja nicht mal am Abend oder eben zwischen deinen ganzen Projekten Familie und Kind sehen und dann halt zu sagen, okay, das, was am meisten wiegt in dieser Balance, das gebe ich halt jetzt für den Moment auf. Behalt mir das weiter, so wie ich das raushöre, bist du ja auch mit einem guten Abschluss für dich gegangen. Hast gesagt, okay, es waren 3 gute Jahre, ich habe viel mitgenommen, das hilft mir in Deutschland auch. Wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du denn jungen oder Kollegen, Kolleginnen, die überlegen, Schweiz, ist das was, soll ich es machen? Vertretungsarzt, es geht nicht überall, nicht für alle Fachgebiete, macht nicht für jeden Sinn, aber auch für Leute, die dauerhaft wechseln wollen. Was würdest du denn mitgeben zum Thema Schweiz? Probieren, also, zögern?
Das ist mentalitätsabhängig, ist typenabhängig. Ich selbst bin relativ extrovertiert. Ich habe kein Problem damit, auf Menschen zuzugehen. Ich bin manchmal auch sehr schroff. Das hat man mir über die Jahre gespiegelt. Das habe ich mittlerweile akzeptiert. Ja, ob man jetzt daran arbeiten soll oder nicht, das darf man für sich entscheiden. Man hat mir eigentlich damals prophezeit so, bist du dir sicher, dass du mit den Schweizern zurechtkommst? Ich habe dann für mich gesagt, ich komme mit den Schweizern zurecht. Ob die Schweizer mit mir zurechtkommen, muss ich halt gucken. Ne? Sie haben es mich jetzt nicht spüren lassen, offen. Mhm. Und das würden die auch nie tun. Also die Schweizer sind so diplomatisch und so wirklich freundlich, dass man da eben nicht sofort ein Feedback bekommt. Ne? Das passt mir gerade nicht, was du da machst. Wenn man das Feedback bekommt, dann muss man da auch wirklich ganz feinfühlig sein, zwischen den Zeilen lesen, weil nur als
oder
Beispiel,
man hat die schriftliche Kündigung schon
oder
auf
man
den Tisch.
Genau, man hat die auf dem Tisch. Das ist dann das andere. Das kann einen dann überraschen. Aber wenn der Chef etwas nachfragt oder fragt, wollen wir das so oder so machen? Was hältst du davon? Dann ist das kein, wir diskutieren jetzt darüber, sondern auf Schweizerdeutsch heißt es, mach das so.
Das ist die diplomatische Formulierung. Genau. Du darfst mitreden, aber eigentlich habe ich es schon entschieden.
Richtig. Und das muss einem klar sein, dass da anders kommuniziert wird. Das ist ganz, ganz wichtig, egal für welchen Kollegen, in welcher Ausbildungssituation er steht oder ob er schon fertiger Facharzt ist oder ob die Kollegin jetzt im 3. Weiterbildungsjahr ist und sich entscheidet, zum Beispiel bei SOS Ärzte 6 Monate für die allgemeine innere Medizin zu machen. Die haben ja ein Weiterbildungszertifikat, die dürfen ja gewisse Zeit weiterbilden. Da muss man sich im Klaren darüber sein, dass man da eben mit so einer schroffen Art wie meiner zum Beispiel, anecken kann. Und wenn man dann nicht selbst an sich arbeitet und so ein bisschen zwischen den Zeilen das vernehmen kann, dann kann es schon passieren, wie du es gesagt hast, wenn die Kündigung am Tisch liegt und man sich denkt, hä, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Mhm. Also das ist tatsächlich etwas, was ich jedem Kollegen, der sich die Schweiz überlegt, immer ans Herz lege und sage, macht nicht den Fehler wie einige von uns, die aus Deutschland rüber sind und gemeint haben, sie können A, weiterhin so offen und konfrontativ diskutieren oder argumentieren. Das ist in der Schweiz durchaus negativ konnotiert. Und vor allem, wenn euch jemand Vorgesetztes etwas fragt und davor eine Maßnahme stand und dann die Frage kommt, oder was hältst du davon? Dann akzeptiert das, dass es einfach so ist und steigt nicht in eine Diskussion ein.
Mhm. Ja, es ist ein guter Hinweis, weil das spiegelt auch meine Erfahrung wieder. Es ist die Art, wie man mit dem Auswandern umgeht, wie man sich auch darauf einlässt, was die Schweiz ist. Und die Schweiz ist oft in den Köpfen, die sprechen Deutsch. Und das stimmt nicht. Da ist ganz viel anderes dahinter. A, sprechen sie nicht Deutsch. Das Hochdeutsch ist für sie die erste Fremdsprache. Und es geht viel mehr um diese Kultur dahinter. Und Konfliktkommunikation ist ein Riesenthema. Ja. Wie werden Konflikte geäußert? Also dieses, wenn der Schweizer sagt, wir müssen sprechen, das ist schon die Abmahnung. Das alles andere passiert vorher sehr diplomatisch, sehr auch in die Zukunft gedacht. Was passiert, wenn ich dir jetzt das Zugeständnis mache? Was passiert, wie reagieren die Leute im Team? Verscherze ich mir die Teamsituation, wenn ich einen bevorzuge, der zum Beispiel aus dem Ausland kommt? Ist aber auch mit Patienten so. Es ist eine andere Wertschätzung und die wird auch eingefordert. Also man darf sich auch Zeit nehmen mit dem Patienten. Man darf sich auch Zeit mit dem Kollegen. Man geht auch zusammen essen. Also dieses schnell, schnell, Leistung, Leistung, das sind wir in Deutschland gewohnt. Ein Kollege hat mal gesagt, am Anfang habe ich gedacht, in der Schweiz ist alles total langsam, bis ich gemerkt habe, dass vorher alles besprochen wird. Das dauert im Vorhinein länger, aber danach gibt es keine Diskussion mehr wie in Deutschland. Gut, dass du das so siehst. Ich sage dir ganz, ganz lieben Dank, Piotr, für diesen echt spannenden Einblick. Man sieht, also ich sehe dich ja jetzt noch, wir nehmen auf, aber man hört auch in deiner Stimme, die Begeisterung für die Schweiz ist immer noch da, erklärt, warum die Mitgliedschaften noch da sind. Und ich danke dir ganz viel für deine Zeit und die Einblicke, die du deinen Kollegen mitgegeben hast. Merci, Piotr.
Danke für die Einladung und ich hoffe, ich kann den Kollegen helfen.
Mit Sicherheit kannst du helfen. Und wenn du das Gefühl hast, das war eine schöne Sendung, schreib mir doch gerne auch ein Feedback per Mail, LinkedIn, wo auch immer. Weil das hilft mir auch, das hilft den Gästen einzuschätzen, wird das hier gehört, sind es die richtigen Fragen, die wir stellen, sind es die richtigen Themen. Und wenn du dranbleiben willst, auf dem den Newsletter einfach auf der Website docsgoswiss.ch bestellen, alle Infos in den Podcast weiter reinhören, den Kollegen und Kolleginnen empfehlen. Und ich sage dir, danke fürs Zuhören, viel Gesundheit, dein Martin Werner.